Der Verrat, der Verräter, es ist ja quasi schon sprichwörtlich geworden für jemanden, der einen anderen verrät, indem er zu ihm sagt, du Judas. Judas steht also für Verrat. Was bedeutet jetzt Verrat? Ich schaue mal in die Bibel rein, ins Matthäusevangelium, wie das eigentlich zugegangen ist mit dem Verrat des Judas. Zunächst mal ist er entscheidend, wer verrät. Also wir haben hier in Judas einen der 12 Jünger, genauso wie Petrus. Also er war im absoluten Inner Circle von Jesus dabei. Jesus war ja der 13. in dem ganzen Verbund, es waren 12 Jünger. Was bedeutet es, dass Jesus ausgerechnet 12 Jünger hatte? Sie hätten ja auch der Effizienz wegen nur drei sein können. Ja, mit 12 diskutieren ist ja nun wirklich etwas aufwendiger als wie mit 2 oder 3. Warum nicht 14? Warum nicht 20? Warum 12? Das hat seinen Grund in der Geschichte Israels. Die sozusagen die Urerfahrung Israels war die von 12 Stämmen, die dann zusammengefunden haben in einem Königreich, das Saul im Grunde vorbereitet hat und David dann gegründet hat um 1000 vor Christus. Das heißt, David hat es geschafft, mit der Stadt Jerusalem, die hat er erobert von den Jebusitern, quasi ein Zentrum zu schaffen, das die 12 Stämme, aus denen dann das Reich entstanden ist, so an Jerusalem zu binden, dass sie sich als Einheit verstanden haben. An diese Urzeit im Grunde erinnert sich Jesus auch von der Sehnsucht her, ja, dass dieses Volk eine Einheit war. An dieses erinnert sich und das will er symbolisieren, indem er für jeden Stamm einen Jünger auserwählt hat. Wobei man jetzt historisch wissen muss, dass es zur Zeit Jesu 10 Teile dieses Volkes ja nicht mehr gegeben hat, nämlich das sogenannte Nordreich. Nachdem der König David gestorben ist, hat er seinen Sohn Salomo das Reich übernommen, geerbt und dann ist das Reich, das David gegründet hat, zerbrochen in ein Nordreich mit 10 Stämmen und ein Südreich mit 2 Stämmen, Benjamin und Juda. Dieses sogenannte Nordreich wurde 732 vor Christus von den Assyrern erobert und quasi dem Erdboden gleichgemacht. Fortan waren die 10 Stämme komplett verschwunden. Ja, die Assyrer hatten so die Angewohnheit, eigene Leute in dem Land, in dem eroberten Land anzusiedeln, damit sich eine Mischbevölkerung ergibt und das Ursprungsvolk nicht mehr zu erkennen ist. Und genau dieses Schicksal haben die 10 Stämme Israels erlitten. Aber natürlich waren sie in der Erinnerung noch da. Und diese Erinnerung, die lässt Jesus wieder aufleben mit der Berufung von 12 Jüngern. Jeder Jünger steht für einen Stamm. Also Jesus wollte im Grunde den Urzustand des Volkes Israel wiederherstellen mit sich als einem König. Aber keinem weltlichen König, sondern einem König, der war, bevor es einen weltlichen König gegeben hat. Sozusagen ein himmlischer König, ein König von der Ewigkeit her. Das war die große Sehnsucht von Jesus und das war auch das, was ihn angetrieben hat, dass das von Gott gemeinte Volk doch wiederhergestellt wird und er dann der König sein wird. Einmal haben ihn seine Jünger gefragt, was haben wir eigentlich davon, dass wir dir nachlaufen, dass wir alles verlassen haben, unseren Beruf, unsere Familien und so weiter, unsere soziale Stellung und, und. Was haben wir davon? Was kriegen wir dafür? Das ist eine berechtigte Frage. Und dann hat er ihnen geantwortet, euer Lohn wird um Vielfaches höher sein als das, was ihr euch vorstellen könnt. Denn wenn dieses Reich Israel wiederhergestellt ist, dann werdet ihr eine Führungsaufgabe bekommen. Und diese Führungsaufgabe in diesem dann wiederhergestellten Volk Israel, die ist viel mehr wert als das, was ihr jetzt für mich aufgegeben habt. Das heißt, auch Judas gehörte zu diesem vertrauten Kreis dazu. Und es wird von ihm nichts berichtet. Und plötzlich taucht er auf. Und zwar mit folgender Notiz im Matthäusevangelium im 25. Kapitel. Da heißt es, es ist im 26. Kapitel, Vers 14 bis 16. Da heißt es, da ging einer von den Zwölfen mit Namen Judas Iskariot hin zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Die hat er dann auch genommen. Aber was heißt es jetzt verraten? Was hat Judas genau vor? Also er hat von sich aus eine Initiative ergriffen, weil er mit der Situation, in der er war, nicht zufrieden war. Entweder kam er nicht zur Geltung oder er wollte, dass es schneller geht oder er hatte eine andere Idee von der Verwirklichung des Reiches Gottes oder dessen, was Jesus da immer versprochen hat. Oder es war ihm was nicht klar. Auf jeden Fall war seine Situation so, dass er nicht mehr zu diesem Jesus stand und dem, wie er ihn verstanden hat. Und er wollte jetzt mit diesem Verrat Jesus eigentlich loswerden. Das heißt, die Initiative zum Verrat geht immer von dem Menschen aus, der verraten will, beziehungsweise dann von dem Menschen, der eine Information hat, die andere nicht haben. Kann natürlich auch sein, hätte auch anders sein können, dass jemand der hohen Priester oder der Ältesten von der religiösen Führungselite jetzt zu Judas gekommen wäre und ihn gefragt hätte, hey, könntest du uns den Jesus vielleicht verraten? Aber das ist ja riskant, das macht man ja eigentlich nicht. Da könnten sie ja zum Beispiel an den Falschen geraten. Die kennen ja die Leute nicht, die um Jesus rum waren. Das waren ja alles Galiläer, das heißt, die waren aus dem Norden. Und wir sind ja jetzt im Süden von Israel, ja. Wir sind ja jetzt in Juda, wir sind ja bei Jerusalem, ja. Das ist ja quasi das Einzugsgebiet einer Metropole. Und der Norden Galiläa, das ist ja gebirgiges Land, das ist weitläufig, ja. Da gibt es kleine Ortschaften, um den See Genezareth rum gibt es dann Kapernaum, aber ansonsten ist es ländliches Gebiet. Und das wiederum ist jetzt auch interessant. Warum sagt jetzt eigentlich Judas, ich will ihn euch verraten? Das heißt doch, die kennen den Jesus gar nicht. Das heißt, das sind dann 12 Männer und die kennen den gar nicht. Und das ist sozusagen der Informationsvorsprung, den Judas hat vor den Hohepriester und den Ältesten. Wenn ihr uns seht, wir sind alle Männer mit Bärten, wir sehen alle irgendwie gleich aus, wir haben alle denselben galiläischen Dialekt, wir reden ja kein judäisches Hochdeutsch oder Hocharamäisch, ja, wir reden ja alle galiläisch, ja, mit so einem Dialekt. Ja, und jetzt sind wir da, aber ich sage euch, wer es ist. Ja, also ihr kennt ihn nicht, wir sehen quasi alle gleich aus, aber ich gebe euch ein Zeichen oder wir vereinbaren, der, den ich küsse, der ist es dann, den, das ist dann der Jesus. Das heißt, ein Verrat ist immer von jemandem, der eine Information hat, die was wert ist. Ja, und die hatte der Judas. Die hatten natürlich die anderen auch, aber Judas war offenbar der Einzige, der wirklich unzufrieden in dem ganzen System und deshalb hat er entschieden, Jesus zu verraten. Interessant ist jetzt, wie der Verrat läuft. Quasi wie der Verrat jetzt in die Tat umgesetzt wird. Er ist ja nicht mehr aufzuhalten. Der Judas hat ja einen Vertrag gemacht mit den, er hat eine Gegenleistung bekommen für seine immaterielle Leistung, das heißt für die Information, den Judaskuss, ja, den Verräterkuss. Und jetzt muss das Ding, kommt das Ding ja jetzt ins Rollen, ins Laufen. Und wie läuft es jetzt ab? Nachdem Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat und gemerkt hat, dass seine drei engsten Vertrauten, die beiden Zebedäus-Söhne und Petrus, gepennt haben, also die Sternstunde oder die Geburtsstunde des Leidens verpennt haben, kommt es jetzt zum Vollzug des Verrats. Judas hat endlich eine Führungsaufgabe. Hochinteressant, wie die ersten Worte lauten, nachdem Jesus in der Abgeschiedenheit des Garten Gethsemanes, ne, des Olivenbergs, des Ölberges, dann in die Öffentlichkeit tritt. Da heißt es dann im Matthäusevangelium, als Jesus noch so redete, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den Hohepriestern und Ältesten des Volkes. Und ich glaube, in dieser Notiz steckt der Kern des Entschlusses des Judas, Jesus zu verraten. Er wollte eigentlich in diesem System, in diesem Zwölf-Jünger-System, eine führende Rolle haben. Und der Verrat hat ihm jetzt diese Rolle gegeben, denn er geht voran. Er ist der Anführer einer Schar von Männern, die bewaffnet sind. Die haben Schwerter, die haben Stangen. Jetzt geht's so richtig rund und so hätte denn der Judas Iskariot auch gerne die Römer aus dem Land vertrieben. Aber das durfte er ja nicht mit Jesus. Jesus war ja nicht gewalttätig, aber er hatte da so eine ungeduldige Ader, so eine revolutionäre Ader und die kann er jetzt voll ausleben. Er ist der Anführer und sie folgen ihm und jetzt kommt's zum Verrat. Das kann er, das wird ihm, das hat er sich selber erarbeitet und dazu kommt's jetzt. Jetzt muss man sich das mal bildlich vorstellen. Jesus, die zwei Zebedäus-Söhne und Petrus. Und jetzt kommt sozusagen einer aus diesen Zwölfen, ein Vertrauter Jesu, mit einer kleinen Armee auf die zu. Und natürlich fragen sich jetzt alle, was ist jetzt los? Was passiert jetzt? Und der Text heißt, da trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Er hat den Vertrag eingelöst, er hat sein Versprechen gehalten, er hat die Leistung gebracht für die 30 Silberlinge. Jetzt ist der Job erledigt. Judas hat Jesus verraten, quasi ans Messer geliefert. Und jetzt geht's richtig ins Eingemachte, und zwar ins Leiden. Jetzt geht's ins Leiden. Und der Verrat des Judas ist ein entscheidender Meilenstein im Leiden Jesu. Interessant ist dann noch, wie Jesus darauf reagiert. Er sagt nämlich, mein Freund, dazu bist du gekommen? Ich meine, das muss er sich jetzt echt mal überlegen, ja, oder mal zu Herzen gehen lassen. Jesus sagt zu seinem Verräter, mein Freund, und er stellt ihm nur eine Frage. Ist das jetzt, Judas, das Ergebnis unseres gemeinsamen Weges, dass du mich jetzt verrätst? Zu diesem Zweck gibst du mir einen Kuss, einen Verräterkuss. Judas, meinst du das wirklich so? Also Jesus ist quasi fassungslos, dass ein Vertrauter von ihm ihn so ausliefert. Judas kann natürlich nicht mehr zurück. Judas hat geliefert. Judas wurde bezahlt. Und wie geht's jetzt eigentlich mit Judas weiter. Natürlich ist es auch interessant, wie es mit Jesus weitergeht, aber der Verräter, hat er jetzt eine Zukunft? Was passiert jetzt mit ihm, ja? Hat er was zu befürchten? Also wir schauen mal hin. Also wenn man jetzt eine Kamera hätte oder einen Film laufen würde, dann würde Judas quasi komplett unsichtbar werden, komplett von der Bühne verschwinden. Es kommt dann die Verhaftung, es geht hin und her und dann kommt noch, wird noch einem Soldaten ein Ohr abgehauen von einem eifrigen Jünger. Aber Judas verschwindet komplett, der ist wie weg. Und wenn man jetzt nur auf Judas schauen will, die Kamera könnte ihn nicht mehr einfangen. Man wüsste nicht, wo man ihn suchen soll. Er versteckt sich oder er ist weggerannt. Keine Ahnung. Was machen Verräter nach dem Verrat? Ich sag's es mal so. Die Scham, sich vergangen zu haben an einem Unschuldigen, macht einen quasi unsichtbar. Die Scham ist so groß, dass man sich in Luft auflösen will. Ich glaube, das ist hier der Punkt. Judas löst sich von sich selbst in Luft auf. Er wird quasi durchsichtig. Er ist quasi gar nicht mehr anwesend, weil er weiß, das ist jetzt passiert und da kann ich nichts mehr machen. Das ist wirklich passiert und ich habe keine Möglichkeit, jetzt, wenn ich eine Reue verspüre oder eine Scham habe, das wieder gut zu machen. Das ist das Los des Verräters. Der Evangelist Matthäus aber vergisst ihn nicht und das erzählt er dann. Judas taucht wieder auf und er erzählt dann wie folgt von ihm. Der Punkt ist nämlich, wer verrät, der gibt zwar eine Information, bekommt Geld dafür, aber jetzt bei Jesus, der wird ja dann in die Hände der religiösen Elite übergeben. Und da hat Judas keinen Einfluss mehr darauf. Vermutlich hat er mit seinem Verrat etwas ganz anderes bezweckt. Deshalb ist die Notiz entscheidend, die man im Matthäusevangelium im 27. Kapitel liest. Dort in Vers 3 heißt es, als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass Jesus zum Tode verurteilt war, reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten zurück. So Leute, das kennt man doch, ne? Man hat echt Scheiße gebaut. Man hat gedacht, man könnte mit sowas etwas bewegen, ja, vielleicht auch Recht behalten und dann mal so richtig drauf losgehen, ja, und so mal richtig die Sau rauslassen und einen ans Messer liefern. Und plötzlich hat man das Ding nicht mehr in der Hand. Das läuft ja komplett aus dem Ruder. Ich habe es nicht in der Hand. Das ist eigentlich dieser Punkt auch beim Judas. Er wollte, und das ist aus der Notiz ersichtlich, er wollte Jesus nicht dem Tod ausliefern. Er wollte ihn nur, ja, ihm ein bisschen vielleicht einen Schrecken einjagen. Ja, also so nach dem Motto, schau mal, ich habe auch was zu sagen, ich habe auch eine Macht, ich kann auch was bewegen in der Welt, ja, ich kann dich sogar verraten. Ja, aber es ist natürlich kurz gedacht. Kurzsichtig, ja. Was für eine Emotion steckt eigentlich im Verdacht, im Verrat? Welche Emotionen hat einer, der verrät? Bei Judas habe ich schon angedeutet, vielleicht so eine Art Frust oder Unzufriedenheit, vielleicht sogar Selbstüberschätzung bei Judas, so in diese Richtung. Ja, also jetzt reut es ihn plötzlich. Und jetzt, dass er die 30 Silberlinge zurückgeben will, das ist natürlich jetzt der jämmerliche Versuch, die Tat rückgängig zu machen. Aber das geht natürlich nicht. Ja. Das kennt man ja von sich. Ja. Man kann jetzt nichts rückgängig mehr machen, mit gar nichts. Ja. Er kann auch jetzt sagen, ich gebe euch 60, ja, ich gebe euch Doppelte. Ja. Aber das wäscht ihn ja nicht rein von dem Verrat. Das heißt, der Verrat heißt Judas. Und er wird mit diesem Verrat jetzt leben müssen. Ja? Ob er das Geld hat oder nicht, ist gerade egal. Es ist, ja, interessanterweise bezeichnen es dann die Schriftgelehrten und die hohen Priester als Blutgeld. Sie nehmen es also nicht zurück, sondern sie verwenden es für einen anderen Zweck. Wörtlich heißt es, sie beschlossen, den Töpferacker davon zu kaufen zum Begräbnis für Fremde. Als wollten sie mit dieser Zweckbestimmung was Gutes tun oder ausdrücken, wir haben damit nichts zu tun, wir sind ja nicht die Verräter, wir haben nur 30 Silberlinge locker gemacht und sind dadurch an unser Ziel gekommen. So ein bisschen wie Pilatus die Hände in Unschuld waschen. Jetzt wird quasi der Verräter Judas so behandelt von den Hohepriestern und den Ältesten, wie quasi später Petrus Jesus behandelt. Dazu komme ich dann in der nächsten Episode. Sie tun jetzt so, als würden sie den Judas gar nicht gekannt haben. Und das geschieht eigentlich grundsätzlich mit Verrätern. Die, nämlich denen geliefert wurde, die tun dann so, als hätten sie mit dem Verräter nie was zu tun gehabt. Ja, die sagen, ja, du hast unser Geld bekommen, aber jetzt hast du deine Schuldigkeit getan, jetzt wollen wir mit dir nichts mehr zu tun haben. Und jetzt muss man mal versuchen, warum nicht? Jetzt mal versuchen, sich in die innere Lage des Judas zu versetzen. Kann man das in etwa erahnen, wie es dem Mann jetzt geht? Der ist doch komplett verloren. Der ist komplett fertig. Der hat überhaupt keine Perspektive mehr. Er kann nicht zurück zum Jüngerkreis. Er ist abgestempelt bei den Hohepriestern und Ältesten. Womöglich hat er sogar Angst um sein Leben, denn wenn er den Jesus verraten hat, dann hat er ihn ja gekannt. Und diese Frage wird ja später dann auch dem Petrus gestellt. Du bist doch auch einer von denen. Das heißt, er könnte sogar Angst um sein Leben haben. Das heißt, der ist komplett angstbesetzt. Der weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Was machen Menschen, die sich in so eine Lage bringen? Welche Perspektive haben Menschen, die sich in so eine Lage bringen? Warum auch immer? Ja, was machen Menschen jetzt in so einer Lage? Wir schauen auf Judas. Judas sagte, nachdem die Ältesten und Schriftgelehrten gesagt haben, was geht uns das an jetzt hier? Ja, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Da hat er die Silberlinge in den Tempel geworfen. Später haben sie ja dann diesen Acker gekauft und ist weggelaufen und hat sich aufgehängt. Das heißt, er hat seinem Leben selbst ein Ende gesetzt. Der Verräter ist sozusagen der Mensch, der alles bestimmen will, der auch zuletzt in seiner Verzweiflung, aus seiner Verzweiflung heraus, seinem Leben ein Ende setzt. Man könnte sozusagen jetzt archetypisch sagen, Menschen, die zum Verrat neigen, neigen dazu, alles selber machen zu wollen, weil es nicht so läuft, wie sie es wollen. Das ist eine, ja, Gefahr im Menschen allgemein, wie wir auch sehen werden, dass Verleugnen etwas ist, wieder etwas ganz anderes ist, wie das Verraten. Beim Verleugnen liegt ein ganz anderer Grundton vor. Aber hier beim Verrat ist es also doch sehr deutlich, dass die Lösung des Problems eben der Judas selber auch vollzieht, indem er dann seinem Leben auf diese Weise ein Ende setzt. Es gibt eine Skulptur, und das jetzt zum Abschluss, es gibt eine Skulptur, da wird Jesus dargestellt als einer, der den Judas auf seinen Schultern trägt. Und dieses Bild, also dieser Künstler, diese Skulptur will verdeutlichen, wie groß die Vergebungsbereitschaft Jesu war, wie groß seine Gnade war, selbst gegenüber dem, der ihn ans Messer geliefert hat. Das sollte uns gerade jetzt in der Passionszeit mal zu denken geben. So viel für heute. Morgen gibt's dann ein paar Gedanken zur Verleugnung des Petrus.